Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren aufregenden Episode von Next Level, dem Schulpodcast, der euch auf euren Bildungsweg begleitet und euch in neue Dimensionen des Wissens katapultiert. Ich bin eure Moderator und Freund und heute gehen wir ein heißes Thema an, Schummeln und Spicken. Ja, ihr habt richtig gehört. Schummeln ist ein Thema, das wohl jeder von uns schon einmal in der Schule erlebt hat. Doch was genau versteht man darunter? Wann wird es zum Problem und welche Auswirkungen hat es auf uns und unsere Bildung? In dieser Episode wollen wir das Phänomen des Schummelns genauer unter die Lupe nehmen und mit euch gemeinsam überlegen, wie wir damit umgehen können. Aber zuerst einmal, was treibt uns eigentlich dazu zu schummeln? Wir haben uns auf den Weg gemacht, um Meinungen und Erfahrungen rund um das Thema Spicken direkt von euch, den Lernenden, einzufangen. Lasst uns gemeinsam lauschen, welche Gedanken und Geschichten sich auf dem Schulhof abspielen.
Hast du schon mal gespickt?
Ja, ich spicke jede Arbeit.
Was sind deine Lieblingsspicker?
Handy. Handy auf Schuss.
Und warum siehst du es für nötig zu spicken?
Weil ich Besseres zu tun habe, als für Arbeiten zu lernen.
Was sind deiner Meinung nach die besten Spicker?
Einfach auf Hand schreiben.
Warum siehst du es?
Auf kleinen Zetteln und dann in Hand verstecken.
Und warum siehst du es benötigt zu spicken?
Weil meistens, man kann sich nicht alles merken, weißt du, so komplette Blatt, man braucht ein bisschen Hilfe und deswegen, ja.
Sag mal, hast du mal geschummelt? In der Klassenarbeit oder so?
Ja.
Ja, wenigstens ehrlich. Was sind so die besten Techniken, wenn man schummeln will?
Am besten zwischen den Fingern. Da sieht's der Lehrer nie.
Was machst du denn zwischen den Fingern?
Also, keine Ahnung, hier kann man immer die Matheformeln schreiben oder die Lösung zum Beispiel in Bio oder Chemie.
Ja. Und das klappt?
Ja, das klappt.
Was glaubst du, was macht es notwendig, dass Schüler und Schülerinnen schummeln?
Die meisten Schüler oder Schülerinnen haben einfach entweder keine Lust zu lernen oder haben einfach zu wenig Zeit. Und deswegen spicken sie oder schummeln sie halt in der Klassenarbeit.
Was macht es notwendig, in einer Arbeit zu spicken?
Ja, halt, wenn die nicht lernen und zu faul sind. Ja.
Das sind nur einige Eindrücke von unserem kleinen Abstecher auf den Schulhof. Es ist deutlich geworden, dass das Thema Schummeln viele Facetten hat und unterschiedlich wahrgenommen wird. Lasst uns nun zurück ins Studio gehen und gemeinsam mit unseren Gästen weiter über das Schummeln diskutieren. Um das Thema Schummeln aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, haben wir heute drei interessante Gäste im Studio. Abir und Romaisa, zwei Schülerinnen, werden uns ihre Sichtweise als Lernende teilen. Und Herr Liesendahl, Lehrer und Pädagoge mit jahrelanger Erfahrung, wird uns einen Einblick in die Welt der Lehrenden geben.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Abi und ich sitze mit meinem Team, mit der Romaisa und dem Herr Liesendahl und heute werden wir euch unsere Tipps mitgeben, um nicht schummeln zu müssen.
Wer will denn anfangen mit den Tipps?
Ja. Also ich fange an. Ich finde, um nicht spicken zu müssen in den Arbeiten, muss man im Unterricht gut aufpassen und natürlich alles mitschreiben, weil so kommt es auch automatisch in einem Kopf. Also so merke ich mir einfach Sachen besser, wenn ich im Unterricht aufpasse und mitschreibe, als wenn ich im Unterricht nicht aufpasse und nicht aufschreibe, weil ich hatte auch schon so eine Phase, wo ich nichts gemacht habe im Unterricht und auch nicht mitgeschrieben habe. Und da fiel es mir viel schwerer, für eine Arbeit zu lernen, als wenn ich aufpasse und halt alles mitschreibe, weil so merke ich mir das automatisch und brauche das dann.
Da kann man ja auch gut zusammenarbeiten, also ja. In der Klasse vielleicht irgendwie eine Gruppe machen, in der Schulcloud oder so und dann einfach abfotografieren und dann hat man da auf jeden Fall eine Grundlage. Ich glaube, ja. Wenn man das nicht hat, ich stelle es mir sehr schwierig vor, muss ich
ja,
sagen.
Ja, so hat man es auch sehr schwer zu lernen.
Also wenn man auch mit Leuten lernt, kann es wirklich sehr schnell dazu kommen, dass man sich in ein Gespräch vertieft und gar nicht mehr lernt. Das habe ich zum Beispiel auch in der Bücherei miterlebt, dass ich mit Leuten gelernt habe und wir haben dann gar nicht mehr gelernt, sondern einfach nur gelacht und geredet.
Man kommt mit anderen Menschen nicht zu lernen, weil das ist so wie so ein Teufelskreis. Es kommt immer irgendein Thema, was geöffnet wird und darüber wird dann geredet, die ganze Zeit.
Aber ist es nicht so, dass wenn es sehr wichtig ist, also zum Beispiel, wenn man für Abschlussprüfungen lernt oder so, dass man dann schon den Fokus drauf lenken kann? Oder
also, glaubt ihr, die sind da, glauben Sie mir, wer will, findet Wege. Das ist, man, es ist einfach viel lustiger, nicht, also zusammen zu reden, anstatt zu lernen. Aber dabei muss man bedenken, wenn man sich wirklich das Ziel setzt, in die Bücherei zu gehen und dann da halt nicht lernt, dann denkt man sich irgendwo, ja, warum habe ich mir dann den ganzen Weg gemacht? Und schlussendlich kann man sich zusammenreißen und dennoch lernen. Aber was auch sehr gut hilft, um in der Arbeit nicht spicken zu müssen, ist, dass man richtig lernt. Und zwar einfach
alle Lernzettel machen.
Ja, und vor allem nicht kurz vor der Arbeit lernen, weil sonst bleibt alles nur im Kurzzeitgedächtnis und das wollen wir halt nicht. Und damit alles im Langzeitgedächtnis bleibt, müssen wir es jeden Tag öfters wiederholen. Und so hat man es halt im Kopf. Also spätestens eine Woche vor der Arbeit lernen.
Also ich mache es meistens so, dass ich eine Woche vor der Arbeit einen Lernzettel zusammenstelle und das dann auch jeden Tag durchgehe. Also Thema für Thema. Zum Beispiel in Mathe kann man ja nur Formeln auswendig lernen. In Deutsch gibt's manchmal nichts zu lernen. In Deutsch kann man sehr wenig lernen, aber so in Englisch, einfach in Englisch vor allem, ich kenne viele, die keine Karteikarten benutzen, um Vokabeln zu lernen. Und ich finde, mit Karteikarten kann man besser lernen Vokabeln, weil dann weißt du, ey, ich kann das, das kann ich nicht. Und dann einfach so, wissen Sie, was ich meine? Ja, als wenn man vom so Buch lernt.
Zwei Stapel machen.
Ja, sozusagen. Genau. Ja.
Was haltet ihr davon, ChatGPT zum Lernen zu nutzen?
Es kann helfen, wenn man weiß, wie man es benutzt, aber eigentlich eher weniger.
Ist ja auch recht neu, hat man vielleicht noch nicht so viel ausprobiert. Stimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man zum Beispiel so einen Prompt, so heißt das ja, so einen Code eingibt, das Wichtigste zum Thema XY, dass dann schon auch für viele Fächer was Sinnvolles bei rumkommt.
Ja, ich finde auch, ChatGPT hat was Positives, aber auch was Negatives. Ich finde, durch ChatGPT kann man auch sehr viel merken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für Erdkunde irgendwas suche, zum Beispiel jetzt wichtigsten Informationen über Europa, dann kommen auch Informationen, die ich vielleicht vorher nicht wusste, aber danach weiß ich sie. Das ist so, es hat auch was Positives, ChatGPT zu benutzen.
Benutzt ihr YouTube?
Tatsächlich ja. Wenn, also im Matheunterricht kommen, glaube ich, sehr viele nicht so zurecht. Und dann gibt's wirklich einen guten Mann, der es erklärt. Und ich glaube, den kennen auch viele, den sogenannten Lehrer Schmidt. Viele, also habe ich jetzt auch von anderen mitbekommen, viele haben den geguckt und viele sind sehr, sehr positiv erstaunt von ihm, weil er es einfach voll gut erklärt und er hat wirklich zu jedem Thema etwas und das ist voll gut. Also
man kann
ja
wahrscheinlich auch zurückspulen, wenn man es nicht verstanden hat.
Eben. Ja, einfach von neu.
Ich muss ja sagen, mir hat auch Nachhilfe geholfen. Als ich in der 7. war, stand ich in Mathe 4. Und dann habe ich Nachhilfe in der 8. Jahrgangsstufe bekommen und bin tatsächlich von 4 auf 1 gesprungen. Das ist ein Beispiel, da hat Nachhilfe wirklich geholfen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Also ich finde, dass es individuell ist. Hatten Sie eigentlich Privatnachhilfe oder in so einer Gruppe?
Tatsächlich privat.
Achso, ja, okay, jetzt, weil zum Beispiel in einer Gruppe würde ich sagen, dass es jetzt nicht viel bringt, aber ja.
Also ich kann von mir sagen, ich hatte beides schon. Ich hatte Privatnachhilfeunterricht als auch in einem Verein, halt mit anderen Schülern. Da waren teilweise auch viele Schüler aus der Heinrich-Mann-Schule und ich habe einfach gemerkt, mit Gruppen kann ich nicht lernen, weil man lenkt sich einfach zu schnell ab, so wie das, was wir gesagt haben, mit anderen Freunden oder so lernen. Man lenkt sich einfach ab und kommt nicht dazu, wirklich zu lernen. Deswegen habe ich mir auch privat Nachhilfe genommen jetzt. Also ich bin jetzt privat.
Und was ist deine Erfahrung?
Ist viel besser. Ja. Viel besser, weil da fokussiert sich auch der Nachhilfelehrer nur auf eine Person und nicht auf mehreren Personen. Und ja, ich finde es besser, privat
Nachhilfe zu nehmen. Dann gibt es natürlich noch Selbstaffirmationen. Ich glaube, dass vielfach ja auch das Thema, traue ich mir überhaupt zu, gute Noten zu schreiben, da mit reinspielt.
Also,
habt ihr da mal was zu gehört?
Ja, also ich finde, das kann helfen, weil vor allem, wenn man schon mit der Einstellung geht, ja okay, ich schaffe das nicht, kann natürlich nichts Positives bei rauskommen. Und alles, wie gesagt, alles fängt im Kopf an, deswegen... Ja, davon halte ich was. Aber da muss man unterscheiden zwischen Aberglaube und einfach sich den Mut zu geben. Das sind nochmal zwei andere Sachen. Deswegen, ja, das kann was bringen, wenn man sich jetzt sagt, ich habe gute Noten, ich schreibe gute Noten, diese Arbeit wird gut ausfallen. Das, dann finde ich, kann es was bringen.
Du hast ja gerade erzählt, irgendwie eine Schülerin, die du kennst, die das mal gemacht hat. Wie hat die das gemacht?
Also sie hat sich tatsächlich jeden Abend, bevor sie schlafen geht, gesagt, ich habe gute Noten und hat auch einfach daran geglaubt, dass sie gute Noten kriegt. Und dann, ein paar Wochen später, hat sie eine 1 geschrieben. Und auch in Mathe war ein Vorfall, sie ist eigentlich keine gute Mathe-Schülerin. Und sie ist, sie war auch vorne an der Tafel und hat einen Rechenweg da gemacht und zwar auch richtig.
Aber wahrscheinlich hat sie auch gelernt. Oder hat sie einfach nur gesagt, so, ich glaube, dass ich gute Noten habe.
Ja, klar. Also natürlich hat sie auch gelernt, aber ist einfach mit der Motivation reingegangen. Hey, okay, ich schaff das, ich kann das. Und ja.
Und nun zu unserem Interviewteil. Wir haben Herrn Grundmann eingeladen, den ehemaligen stellvertretenden Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit Schülern und schulischen Herausforderungen. Herr Grundmann, herzlich willkommen.
Zuerst wollten wir Sie fragen, ob Sie überhaupt mal als Kind gespickt haben.
Ja, als stellvertretender Schulleiter muss ich das natürlich verneinen. Niemals habe ich gespickt. Ich habe auch immer nur gute Noten geschrieben, war ein vorbildlicher Schüler.
Eine Lüge. Wir vermuten, dass es nicht ganz stimmt.
Ertappt. Also ich erinnere mich vor allem an ein Ereignis. Ich war immer nicht so gut in Musik. Ich konnte keine Noten lesen und dann musste man so 7., 8. Klasse Gymnasium gewesen sein, eine Arbeit schreiben, da ging es um Dreiklänge und ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir dann irgendwelche Buchstabenkombinationen auf meine Handinnenfläche geschrieben und da hat tatsächlich der Musiklehrer unsere Hände kontrolliert. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Der meint dann so Hände hoch und umdrehen. Und dann hat er gesehen, dass ich da immer die Buchstaben drauf habe. Und dann hat er sich das angeguckt und dann ist er verschwunden. Ich habe die Arbeit weitergeschrieben. Und dann kam er irgendwann während der Arbeit wieder. Jetzt hat er verstanden, was ich mir da aufgeschrieben habe. Hat mir irgendwas erzählt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte. Also das, ich habe mir da irgendwas aufgeschrieben, das hat mir am Ende überhaupt nichts gebracht. Und sonst war das meistens so mit Spickzetteln, wenn man sich einen gemacht hat. Sobald man das aufgeschrieben hat, hat man es dann eigentlich eh irgendwie gewusst. Also ich habe tatsächlich wenig gespickt.
Was halten Sie denn sonst davon? Vom Spicken?
Grundsätzlich von Spicken. Naja, also ich weiß nicht, Spicken hilft einem ja nur weiter, wenn man eine Kompetenz abprüft, und zwar das Auswendiglernen. Also ich kann mir ja nicht Lösungen für irgendwas notieren, sondern ich kann mir immer nur irgendwelche Fakten notieren, die ich eigentlich auch auswendig lernen könnte. Und so ist es ja überhaupt das Problem bei den Arbeiten, die wir schreiben. Wir prüfen eigentlich fast nur auswendig Gelerntes ab. Ob das wirklich was bringt, ist eine andere Frage und wird auch heftig diskutiert. Also eigentlich bringt es überhaupt nichts, Arbeiten zu schreiben, wo man nur Dinge auswendig lernt, weil man da nicht Wissen abfragt oder Können abfragt, sondern nur die Kompetenz des Auswendiglernens. Und ob einen das so wirklich weiterbringt, klar, man muss ein paar Sachen im Kopf haben, aber das bringt einen nicht wirklich weiter.
Und wir haben uns hier ein paar Satzanfänge notiert, die Sie dann zudem beenden müssten.
Cool.
Also, Spicken ist schlau, weil
ich mir geschickte Gedanken machen muss, wie ich denn spicke und was ich aufschreibe.
Beim Spicken lerne ich
im Untergrund und heimlich zu arbeiten.
Spicken ist blöd, weil
ich auffliegen könnte und deswegen eine schlechte Note bekomme, aber es ist auch blöd, weil es im Prinzip ungerecht ist. Ja, wer spickt, verschafft sich einen Vorteil gegenüber den anderen, die nicht spicken. Und das ist ja eigentlich das Unfaire am Spicken.
Zu guter Letzt haben wir noch, aufs Spicken könnte man verzichten, da
man eigentlich andere Arbeitsformate braucht. Also das klassische, ich lerne irgendwie 1000 Sachen auswendig für eine Arbeit und vergesse 2 Minuten danach wieder, bringt uns eigentlich nicht wirklich weiter. Wir müssen einfach neue Aufgabenformate uns überlegen. Ich glaube, wir brauchen andere Arbeiten, nicht mehr die mit auswendig gelerntem Wissen, was wir abfragen, sondern eher Projektarbeiten, Dinge wie einen Podcast zu entwickeln, Ja, und den dann am Ende zu präsentieren. Ich glaube, da lernt man am Ende viel mehr, weil ich muss Wissen recherchieren, ich muss technisches Know-how haben, ich muss wissen, wie ich so einen Podcast gestalte, was denn den Ablauf angeht, ich muss mir vielleicht Expertenmeinungen einholen und sowas. Das ist viel sinnvoller für das echte Leben, als irgendwie alle Hauptstädte Südamerikas auswendig zu lernen oder 700 Vokabeln oder sowas.
Ja, das finde ich auch gut. Es gibt ja beim Spicken theoretisch rechtliche Konsequenzen. Also, kennen Sie sich da aus?
Naja, rechtliche Konsequenzen ist vielleicht ein bisschen viel. Niemand wandert in den Knast fürs Spicken. Wobei, ich glaube, ich habe da mal was gelesen beim französischen Abitur, wenn man da spickt oder so, da hängt bei mir auch an der Tür ein Zettel, glaube ich, so ein Artikel, da sind Schüler verhaftet worden, weil sie im Abitur gespickt haben.
Krass.
Nee, aber rechtlich ist es so, dass die aufsichtsführende Lehrkraft beurteilen muss, wie groß der Vorteil war, den man sich verschafft hat. Und das kann dann, liegt dann im Ermessen der Lehrkraft, zu sagen, ich bewerte eine Aufgabe nicht, ich bewerte einen Teil der Arbeit nicht, ich bewerte die ganze Arbeit nicht. Und dementsprechend kann man auch trotz Spicken eventuell noch eine halbwegs gute Note kriegen, wenn man sagt, okay, das hat eh nichts gebracht, der Spicker. Oder es kann halt auch die 6 sein. Anders ist es bei Abschlussprüfungen. Also da wird das natürlich strenger gehandhabt und wenn man dann da durchfällt, hat das natürlich auch größere Konsequenzen, als wenn man mal eine 6 in der Arbeit kriegt.
Das stimmt. Und da hätten wir noch eine Frage, und zwar, wie würden die Schulen mit ChatGPT umgehen?
Das ist eine spannende Frage, ja. Das ist im Moment auch eine große Diskussion. Das Land Hessen hat auch angekündigt, dass es da bis zum Sommer Richtlinien zu geben soll. Andere Bundesländer haben das schon. Von der Logik her ist es eigentlich so, es ist ja auch nichts anderes als das, was früher mal der Brockhaus war oder Google oder Wikipedia, nur ein bisschen ausgefuchster. Und das muss man anerkennen, das wird nicht weggehen, das kann man auch nicht verbieten. Der Philipp Wampfler aus der Schweiz, der hat relativ am Anfang gesagt, naja, ChatGPT verbieten ist eigentlich das Gleiche wie Eltern verbieten. Ja, wenn ihr ChatGPT bei den Hausaufgaben benutzt, dann ist das gut, könnt ihr das auch gerne machen, weil ihr könnt ja auch eure Eltern fragen oder irgendeinen Experten fragen. Ja, vielleicht ist ja euer Opa irgendwie Professor für deutsche Literatur und gibt euch dann Tipps bei irgendeiner Buchanalyse. Wie will ich das als Lehrer verhindern? Wie will ich das nachweisen? Das ist völlig in Ordnung. Man müsste es nur transparent machen, man muss es angeben. Ja, wenn ich sage, ich habe das und das Buch für die Hausaufgabe benutzt, ist das in Ordnung. Ich habe ChatGPT für die Hausaufgabe benutzt, ist das in Ordnung. Und im Grunde müsste man andere Hausaufgabenformate auch finden. Und zwar welche, die anerkennen, dass es ChatGPT gibt und das vielleicht auch einbauen. Das setzt aber voraus, dass ihr alle Zugang zu ChatGPT habt. Und das ist ja auch nicht gegeben, zumindest im Moment. Aber auch da arbeitet wohl das Land Hessen in Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern an der Lösung. Es soll eine KI-Plattform für Schüler geben, wo ihr dann alle im Prinzip Zugriff auf sowas wie ChatGPT habt oder auch sowas wie Midjourney für Bilder und solche Sachen.
Ja, das wäre schlau. Es wäre auch gut, wenn es so eine App auf den iPads in der Schule gäbe.
Finden Sie denn ChatGPT nützlich?
Klar, wenn man weiß, wie es geht und wofür es gut ist.
Das stimmt.
Kann ich auch ein bisschen weiter ausholen. So, im Grunde ist es so, ich habe mal relativ am Anfang noch mit ChatGPT 3.5 mir ein Arbeitsblatt für Geschichte machen lassen. Da wollte ich Quellen haben. Der hat mir wunderbare Quellen geliefert und so weiter. Aber die waren alle erfunden.
Also erfunden?
Erfunden. Also wie ein schönes Zitat von Heinrich Mann für die Verabschiedung von Herrn Löw, war auch erfunden. Weil es ein Sprachmodell ist. Also ich kann mit ChatGPT tolle Sachen machen, die mit Sprache machen. Ich kann das zum Englisch lernen nutzen. Ich kann mir Übungstexte machen lassen. Der kann mich auch, wenn ich ihn entsprechend prompte, trainieren, irgendwie bestimmte Dinge zu machen. Der kann mich bei Mathehausaufgaben unterstützen. Aber ich muss halt immer gucken, der halluziniert, so nennt man das. Also der denkt sich einfach Sachen aus. Weil, was macht ChatGPT? Es rechnet Wahrscheinlichkeiten aus. Wenn da dieses Wort steht bei der Frage, dann ist es höchstwahrscheinlich aufgrund all dessen, was ich aus dem Internet und aus Datenbanken kenne, dass als nächstes das Wort kommt, als übernächstes das Wort. Deswegen kommen da tolle Texte bei raus, aber die müssen nicht richtig sein. Ja, der gibt ja auch keine Quellen an und so weiter. Und das ist etwas, was Schüler in der Zukunft lernen müssen. Wie gehe ich mit sowas um? Man nennt das Digital Literacy. Und das ist was, was viel, viel zentraler in die Schule muss, weil ihr werdet alle mit KI in Zukunft konfrontiert sein, in allen möglichen Varianten, Bilder, Deepfakes, ja, da sind ja so die ersten vor ein paar Monaten, als dieses Bild von Trumps Verhaftung rauskam, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, hat man gesehen, ah, die Hände sind nicht echt und sowas ist ein Fake. Mittlerweile kann man das so realistisch faken, Überlegt euch mal, was euer Ex-Freund machen könnte oder sowas. Ne? deswegen muss man da Kompetenzen haben, um zu wissen, was geht und auch sowas zu erkennen.
Ja, also das war es jetzt auch schon, das ist unser Schluss und zu dem würden wir uns dann auch verabschieden.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Grundmann, für Ihre erhellenden Einblicke. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Schummeln oft tiefere Ursachen hat. Damit nähern wir uns dem Ende dieser aufschlussreichen Episode von Next Level. Doch bevor wir uns verabschieden, gibt es etwas, das wir euch mitteilen wollen. Die gesamte Moderation dieser Folge von der Hinführung bis zu diesem Schlussteil wurde von einem besonderen Gast erstellt, ChatGPT. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Worte stammen nicht von einem menschlichen Moderator, sondern von einem fortschrittlichen KI-Modell. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Technologie uns beim Austausch von Ideen und beim Verständnis komplexer Themen unterstützen kann. Wir hoffen, diese Folge hat euch nicht nur zum Nachdenken über das Schummeln angeregt, sondern auch darüber, wie KI unsere Kommunikation beeinflussen kann. Bis zur nächsten Episode von Next Level. Bleibt neugierig und aufgeschlossen. Tschüss!